Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Der heutige 9. November in Deutschland. Gedenken in Synagogen und im Theater an die jüdischen Opfer der Pogrome vor 85 Jahren. Die Ruferin Meredith Monk ist in München zu hören und die Marienkirche in Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Hunderte Juden wurden in diesen Novembertagen vor 85 Jahren in Nazi-Deutschland ermordet. Bei den landesweiten Pogromen, auf die am 10.11.1938 die Deportation von mindestens 30.000 Internierten in Konzentrationslager folgte. Deshalb ist heute in der ganzen Bundesrepublik wieder der Opfer gedacht worden. Sebastian Engelbrecht berichtet, was bei der zentralen Veranstaltung gesagt und versprochen worden ist und wie sie geschützt wurde.
Die Brunnenstraße in Berlin-Mitte, in der sich die Beth Zion-Synagoge befindet, ist weiträumig abgesperrt. Scharfschützen sind demonstrativ auf der Straße vor der Synagoge postiert, dazu ein Panzerwagen der Polizei. Ein Laden für koschere Lebensmittel neben der Synagoge ist doppelt abgesperrt. Erst am 18. Oktober verübten Unbekannte mit Molotow-Cocktails einen Brandanschlag auf die Synagoge. Militärbundesrabbiner Zolt Bala singt Gebete der Trauer. Im Hebräischen Elmaleh Rachamim benennt er die Opfer der Shoah, auch die Opfer der Orte, an denen das Massaker der Hamas vom 7. Oktober geschah. Das Versprechen des Nie wieder, so Bundeskanzler Olaf Scholz, müsse man gerade jetzt einlösen. Das bedeutet zuallererst den physischen Schutz von jüdischen Einrichtungen und Gemeinden.
Unser Deutschland gründet darauf, dass wir unteilbar zusammenstehen. Dass Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens selbstverständlich dazugehören. Und dass wir Terror und Hass gemeinsam die Stirn bieten. Nie wieder, das gilt. Das lösen wir ein, heute, morgen und für alle Zeit.
Scholz wiederholt, was Bundespräsident Steinmeier nun schon mehrfach gesagt hat. Der Schutz der jüdischen Gemeinden und der Kampf gegen Antisemitismus seien Staatsaufgabe und Bürgerpflicht. In seine Absage an den Judenhass bezieht der Kanzler alle Formen des Antisemitismus ein.
Keine Herkunft, keine politische Überzeugung, kein kultureller Hintergrund, kein angeblich postkolonialer Blick auf die Geschichte kann als Begründung herhalten, die Ermordung, das grausame Abschlachten Unschuldiger zu feiern. Jede Form von Antisemitismus, Terrorpropaganda und Menschenfeindlichkeit bekämpfen wir in Deutschland.
Zwischen dem Kanzler und dem Bundespräsidenten sitzt in der ersten Bankreihe der Synagoge Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden. Schuster macht die enorme Verunsicherung und Angst zum Thema, die in den jüdischen Gemeinden in Deutschland herrscht. Heute sei er nicht mehr so sicher, dass eine Jagd auf Juden wie 1938 in Deutschland nicht stattfinden könne. Etwas sei aus den Fugen geraten in diesem Land.
Ich erkenne in den vergangenen Wochen zuweilen dieses Land nicht wieder. Es wurde zugelassen, dass es sagbar erscheint, öffentlich die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Juden zu propagieren. Es wurde zugelassen, dass sich tausende Menschen mit arabischem Migrationshintergrund aufgehetzt von radikalen Fanatikern auf die Straße trauen und all dies fordern.
Auf der Empore der Beth Zion-Synagoge sitzt eine Gruppe von 14 Angehörigen israelischer Geiseln. Sie versuchen im Gespräch mit Politikern auf die Freilassung ihrer Verwandten aus der Gewalt der Hamas hinzuwirken. Maccabit Meyer kämpft um das Leben ihrer Neffen Gad und Siv Beermann.
Ich denke, über die freundschaftlichen Beziehungen hinaus, die es zwischen unseren Staaten gibt, haben das jüdische Volk und das deutsche Volk eine gemeinsame Geschichte. Das ist eine Geschichte, die Empathie, Sympathie und Identifikation hervorbringen kann. Und außerdem hat Deutschland viel Einfluss und Möglichkeiten gegenüber Ländern in unserer Nachbarschaft, gegenüber Katar und der Türkei.
Und genau dieses erhoffte Bekenntnis legt Kanzler Scholz in seiner Rede ab.
Ihre herzzerreißende Sorge und ihr Schmerz lassen mich nicht los. Die Bundesregierung wird weiter alles, alles in unserer Macht Stehende tun, damit die Geiseln nach Hause kommen.
Der Bundeskanzler heute am 9. November 2023. Nicht zufällig hat das Münchner Residenztheater an diesem 9. November ein Rechercheprojekt präsentiert. Im Mittelpunkt stehen zwei seiner ehemaligen Theaterleiter, Oskar Walleck und Alexander Golling, beide frühe NSDAP-Mitglieder. Mit der Inszenierung dieses Mitläufer genannten Projekts wurde Noam Brusilowski beauftragt, der im Gespräch bei uns sagte, dass er das Resi mutig findet.
Reinzuschauen in sich selbst und zu fragen, wie kann es sein, dass diese Geschichte bei uns stattgefunden hat? Inwiefern sind wir an dieser Geschichte beteiligt? Und wie könnte uns sowas auch in der Zukunft passieren? Ich muss sagen, ich bin da zwar als jüdischer, israelischer Regisseur, was auch immer das heißt, aber gleichzeitig bin ich als Theatermacher dort. Und ich ertappe mich immer wieder, wie ich mich mit diesen Figuren identifiziere. Und da stellt sich die Frage, was würde ich an dieser Situation machen? Die Antwort ist nicht immer so einfach. Ich möchte diese Menschen gar nicht verteidigen. Ich glaube nur, dass die Realität, in der sie sich agieren, ist keine andere Realität als unsere.
Noam Brusilowski über sein Projekt Mitläufer. Christoph Leibold war für Fazit heute Abend bei der Premiere. Womit beginnt denn die Inszenierung?
Ja, eigentlich erstmal ganz unschuldig mit Herren im Anzug, die davon berichten, wie sie zum Theater gekommen sind. Da ist von kindlicher Begeisterung die Rede, von elterlicher Prägung. Aber nach und nach wird dann sehr bald klar, dass es keine ganz harmlosen Künstlerbiografien sind. Also zwei Herren da waren in der NS-Zeit Intendanten am Residenztheater. Erst Oskar Walleck, dann Alexander Golling. Walleck war sogar in der SS, Golling in der NSDAP. Dazu kommt noch ein dritter, Kurt Langenbeck, der war Dramaturg unter Golling. Der wurde nie entnazifiziert. Golling und Walleck wurden in Spruchkammerverfahren als Mitläufer eingestuft und daher der Titel dieses Abends.
Und welchen Zeitraum haben die vier Schauspieler heute Abend abgehandelt?
Ja, nach diesem kurzen Kindheitsvorspiel geht es im Wesentlichen um die NS-Zeit und die Nachkriegszeit. Das wird quasi erstmal gegengeschnitten. Also Golling zum Beispiel, der nicht nur Intendant war, sondern auch Schauspieler, den hören wir, wie er in seinem Verfahren beteuert. Er hätte einen sehr menschlichen Shylock, den jüdischen Kaufmann in Shakespeares Kaufmann von Venedig, gegeben. Und dagegen wird dann eine zeitgenössische Kritik aus der NS-Zeit gestellt, die seine dämonische Darstellung des verschlagenen ewigen Juden preist. Oder bei Walleck, da werden Nachrichten zitiert aus der NS-Zeit, die seine Berufung, von seiner Berufung berichten in wichtige Kulturfunktionärsämter. Und dagegen danach seine Aussage nach dem Krieg, ja, das seien ja nur belanglose Ehrenämter ohne Befugnisse gewesen. Also solche Gegenüberstellungen gibt es eine ganze Reihe. Einerseits das Rausreden, man sei unpolitisch gewesen, habe keine Propaganda gemacht, immer nur der Kunst gedient. Und dann aber eben Zeitdokumente, Zeitzeugenberichte, die das mehr oder weniger deutlich widerlegen.
Gibt es Walleck und Golling als Figuren oder werden ihr Denken und Handeln, ihr Aufstieg und ihre Macht vorgeführt?
Im Prinzip schon. Also es sind drei Schauspieler, die im Wesentlichen diese drei Theaterleute vertreten. Wobei Steffen Höld, der den Walleck vertritt, zwischendurch auch mal zum Belastungszeugen gegen Golling wird. Michael Goldberg dagegen, der ist nur als Alexander Golling zu erleben. Den hören wir uns mal kurz an.
Um die Politik habe ich mich nie gekümmert. Ich hatte dort ja auch gar keinen Einblick. Ich bin in erster Linie Schauspieler. Und ich habe immer nur alles von dieser Seite aus gesehen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich erst von den Gewaltmaßnahmen nach 1945 gehört. Und als ich von den KZs erfahren habe, habe ich es nicht so ernst genommen, weil ich es einfach nicht glauben konnte. All diese Gewalt, diese Verbrechen, diese Zerstörung.
Also das ist Michael Goldberg als Alexander Golling. Neben den drei Schauspielern, also noch Max Meyer als dieser Dramaturg und Langenbeck, ist aber noch eine vierte Person dabei. Sie haben von vier gesprochen, Claudia Golling. Und das ist interessant, das ist die echte Tochter von Alexander Golling, die quasi als sie selbst auf der Bühne steht. Die hat Noam Brusilowski und sein Team, haben sie befragt bei der Recherche und dann ist sie mit auf der Bühne gelandet. Und das ist ganz spannend, die berichtet von ihrem Vater als sehr liebendem Vater. Nun kennen wir das von den schlimmsten NS-Tätern sogar, dass berichtet wird, die wären ganz tolle Familienväter gewesen. Interessant ist aber, sie erzählt dann, sie habe eine antiautoritäre Erziehung erfahren nach dem Krieg, bevor man den Begriff überhaupt kannte. Also es gab bei Alexander Golling vielleicht kein offenes Schuldeingeständnis, aber da lässt sich so eine Einsicht erahnen, die in einem anderen Handeln erkennbar wird. Und das ist eine Ambivalenz, die auch Brusilowski im O-Ton, den wir gehört haben, angesprochen hat, die dem Abend gut tut. Also denn so allein die Aufarbeitung der Theatergeschichte, das ist ehrenwert. Die Offenheit ist mutig, aber Redlichkeit allein macht ja noch kein gutes Theater. Und diese Ambivalenz, Die verstärkt sich aber dann am Ende. Da werden dann noch weitere Zeugenstimmen von nach dem Krieg aufgerufen, die diese Theatermacher zum Teil belasten, aber auch zum Teil entlasten und ihre Unschuldsbeteuerung bestätigen. Und für mich war so die Erkenntnis nicht, das waren eindeutig schuldige Menschen, aber sie waren auch nicht so eindeutig unschuldig, wie sie sich hingestellt haben. Und das ist vielleicht bei Mitläufern ja vielleicht die größte, die eigentliche Schuld, sich nicht zu den eigenen Verfehlungen zu bekennen.
Welche Mittel hat denn dieser Noam Brusilowski, den ich auch als einen sehr nachdenklichen Menschen wahrgenommen habe in dem kurzen Ausschnitt aus dem Interview. Welche Mittel hat er für seine Inszenierung eingesetzt, um genau dieses Komplexe so deutlich zu machen?
Ja, im Prinzip ist es Dokumentartheater. Es hat mal was mit Claudia Golling als sie selbst, was von den Experten des Alltags, wie wir das aus dem Theater von Rimini-Protokoll kennen. Gleichzeitig das Stellvertreterspiel. Menschen werden zu historischen Figuren, vertreten die auf der Bühne. Das Ganze auf einer Bühne, da ist links die Pförtnerloge vom Risi, vom Bühneneingang zu sehen. Rechts ein Konferenztisch, dahinter ein Theatervorhang und zwei Bildschirme. Und da wird immer wieder auch historisches Material projiziert. Kriegsbilder, Nazi-Aufmärsche, Theaterfotos, Schriftdokumente, die so diese Recherche des Dokumentarischen verbürgen. Und spannend, aber der Abend macht gleichzeitig mal klar, es braucht diese Recherche zur Wahrheitsfindung, aber die letztgültige Wahrheit und das letztgültige Urteil, das gibt's nicht.
Sagen Sie, Sie sind seit so vielen Jahren in München als Theaterkritiker unterwegs. Kannten Sie diese Geschichten?
Ich sag mal ja und nein, die beiden Herren nicht wirklich. Bekannt hier in München ist natürlich vor allem Otto Falkenberg, das andere große Theater, Kammerspiele, damit ist er assoziiert. Es gibt eine Otto-Falkenberg-Straße, es gibt eine Otto-Falkenberg-Schauspielschule. Da gibt es Diskussionen, sollte man das nicht ändern, weil der eine ähnliche Verstrickung hatte der NS-Zeit. Dagegen waren wir Golling und Wallig eigentlich nicht geläufig. Aber was man kennt, das ist das Muster. Das ist eigentlich genau das Modell Gustav Gründgens, über den Klaus Mann seinen Roman Mephisto geschrieben hat. Also das sind ganz viele Parallelen, die man wiedererkennt, bis hin dazu, dass auch Golling offenbar ein ganz gefeierter Mephisto war.
Ja, er ist ja nur ein Schauspieler und war es eben doch nicht. Diese Recherche, ist das ein Solitär oder lässt das Residenztheater weiterforschen?
Ich bin tatsächlich vor der Aufführung noch von der Pressestelle darauf hingewiesen worden, das Theater will die Arbeit fortsetzen mit verschiedenen Regiekräften, also beim nächsten Mal mit jemand anders. Was genau als nächstes kommt, ist noch nicht bekannt, aber man stellt sich das als Langzeitaufgabe.
Theaterkritiker Christoph Leibold nach der Premiere von Mitläufer am Münchner Residenztheater. Die nächsten Vorstellungen sind am 16., 24. und 30. November. Und nach den Kulturnachrichten geht es um Antisemitismus in Österreich, inszeniert am Theater an der Ruhr. Klassische Musik und Modern Dance, das hat die 1942 in New York geborene Meredith Monk studiert. Gemacht hat sie daraus etwas ganz Eigenes, im Mittelpunkt ihre Stimme. Das Haus der Kunst in München hat der 80-jährigen Feministin und Minimalistin eine Werkschau eingerichtet und Juli Metzdorf ließ sich rufen.
Eine sirenenhafte Stimme tönt einem schon auf dem Weg zum Haus der Kunst entgegen. Meredith Monk ruft. Doch es bleibt nicht beim Sound. Ebenfalls noch außen im Säulengang ein riesiger LED-Bildschirm. Zu sehen sind oberkörperwechselnde Personen, die eine Hand hinter ihrem Rücken hervorziehen und etwas zeigen. Eine Maultrommel, ein Stück Koralle, das Foto einer jungen Frau, Nadel und Faden. Es wird also nicht nur gerufen, es gibt auch was zu sehen. Und zwar mehr als Mitschnitte früherer Performances oder Konzerte von Meredith Monk. Denn sie ist immer auch bildende Künstlerin gewesen. Bevor das in den Ausstellungsräumen klar wird, gibt es aber doch erst noch einen ganz besonderen Sound auf die Ohren. Zieht man an den langen Leinen im Treppenaufgang, ertönen Glocken unter dem Dach. Sound präsentiert sich hier als physikalisches Ereignis. Auch das ist Meredith Monk, eine Sängerin, deren Stimme aus den tiefsten Tiefen ihres Körpers kommt. Kuratorin Anna Schneider.
Das Singen per se ist ja eigentlich ein körperlicher Akt. Also es hat mit Luft zu tun, es hat mit dem Brustkorb zu tun, mit dem Atmen zu tun. Das heißt, es ist kein abstrakter Ton, sondern es hat was mit dem eigenen Körper zu tun. Und wenn man mehrstimmig singt, mit dem gemeinsamen Körper, den man auch bildet.
Monk ist oft minimalistisch. Manches erinnert an Obertonklänge oder an traditionelle Gesänge indigener Völker und Gemeinschaften. Rhythmus, Töne, Klänge, das ist das Herz von allem, sagte sie einmal. Aber es ist eben nicht alles. Expressive Gesten, Lichteffekte, Filmausschnitte, Kostüme und Bühnenbilder prägen ihre Performances und Konzerte seit jeher. In der Schau sind beispielsweise die Schuhe zu sehen, die sie in 6 Jahrzehnten Bühnendasein getragen hat. Vom seidenen Ballettschühchen über Chucks und Taucherflossen bis zu, altersbedingt, einfachen schwarzen Boots. Die Einheit von Gesang, Körper und Bewegung, die Meredith Monk in ihrer Kunst so konsequent lebt, gründet in ihrer Kindheit. Als Kind hatte sie einen Sehfehler und dadurch Gleichgewichtsstörungen. Ihre Mutter, selbst Sängerin, schickte sie zu einem speziellen rhythmisch-musikalischen Unterricht, in dem sie ihren Körper und ihre Stimme als Instrument für sich entdeckte.
Delcroix-Technik war das, wo über körperliche Übungen letztlich der Gleichgewichtssinn, das Körperbewusstsein geschult oder sensibilisiert wurde.
Vor allem gibt es Installationen zu sehen, in denen Videoprojektionen, Sound und Objekte zu einer neuen Einheit zusammenfinden. Es gibt Kameras aus Bienenwachs, Kleidung aus Stroh und Installationen aus Steinen. Einmal hängen künstliche Schäfchenwolken von der Decke herab. Es ist die völlige Auflösung jeglicher Genres, so wie das die Künstlerinnen und Künstler im New York der 60er und 70er erkämpft haben.
Es war natürlich eine Zeit, wo es ganz stark darum ging, Grenzen aufzulösen, Grenzen zwischen den Disziplinen zu sprengen. Und das hat sie versucht, auf ihre Art und Weise zu tun. Eben Bewegung, Klang, Bewegtbild, Objekte zu einer Form zusammenzubringen.
Ein Video zeigt eine Art Handmandala. 5 Händepaare greifen von den Rändern aus ins Zentrum des Bildes und formen die unterschiedlichsten Figuren. Herzen, Dreiecke, was man mit seinen Händen ebenso machen kann. Alle tun jeweils das Gleiche, aber immer um einen Bruchteil von Sekunden versetzt. Als würde man 5 Blätter eines Daumenkinos gleichzeitig betrachten. Das Ergebnis sind keine symmetrischen Muster, sondern es ist das Bild voranschreitender Zeit.
Im Vergleich zu ihren Kolleginnen in der Zeit, die rein aus der visuellen Kunst kamen, hatte sie oft das Empfinden, dass sie als Musikerin anders mit Zeit umgeht und auch anders geschult ist, Zeit als ein Gestaltungselement mitzudenken, weil natürlich die Musik nur im Zeitkontext existiert und sie dadurch anders damit umgegangen ist.
Die Ausstellung Calling zeigt Meredith Monk, wie sich eine, wie sie nur wünschen kann, gezeigt zu werden. In ihrer Gesamtheit. Als grenzenüberschreitender Mensch, fernab allen Genredenkens.
Calling, die Meredith Monk Retrospektive, ist von morgen bis zum 3. März im Haus der Kunst in München zu sehen. Jetzt geht's weiter mit Frederik Würwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Über 50 deutsche Filmschaffende haben in einem offenen Brief zur Solidarität mit Israel und Juden weltweit aufgerufen. Der Brief wurde auf der Online-Seite des gemeinnützigen Münchner Vereins Arte Schock veröffentlicht. Unter den Erstunterzeichnenden sind unter anderem die Regisseurin Doris Dörrie, Tatortkommissarin Merit Becker und Regisseur Dominik Graf. Auch Produzenten und Verleiher wie der Chef von Konstantin Film oder österreichische Filmemacher seien dabei, betonte der Filmkritiker Rüdiger Suchsland, der einer der Initiatoren des Aufrufs ist, im SWR.
Dass er eben nicht relativiert, dass er nicht versucht, gleichzeitig immer über alles zu reden, sondern dass er ganz klar Position bezieht, eindeutig, ohne Wenn und Aber, wie es auch Robert Habeck in seiner vielbeachteten Aufzeichnung und kurzen Rede genannt hat, also ohne Wenn und Aber gegen Antisemitismus, Judenhass und auch dafür, dass sich Juden sicher und wohlfühlen können, auch in Deutschland.
Rüdiger Suchsland, Filmkritiker und einer der Initiatoren des Aufrufs deutscher Filmemacher. Für ihr Buch Nächte im Tunnel erhält die niederländische Autorin Anna Wolz gemeinsam mit ihrer Übersetzerin Andrea Klütmann den mit 10.000 Euro dotierten Gustav Heinemann Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. Historisch präzise, lehrreich und dabei nie belehrend hole der Roman die Gräuel des Zweiten Weltkriegs in die Gegenwart und sei zugleich eine herzerwärmende Geschichte von Freundschaft und Vertrauen, hieß es zur Begründung von der nordrhein-westfälischen Landesregierung, die den Preis zum 40. Mal verleiht. Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten für deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland und prämiert ein Buch, das ermutigt, sich für Menschenrechte, für zivile Formen der Konfliktbewältigung, für Toleranz und gegen Gewalt zu engagieren. Die streikenden Hollywood-Schauspieler haben eine Grundsatzeinigung mit den Filmstudios erzielt. Das teilte die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA mit. Kernpunkte sind höhere Honorare, eine Beteiligung für Schauspielerinnen und Schauspieler, die in erfolgreichen Streaming-Angeboten mitspielen und Regelungen zum Einsatz künstlicher Intelligenz. Deutschlandfunk Kultur-Filmexperte Patrick Wilinski erklärte jedoch, dass ein erneuter Arbeitskampf in Zukunft nicht ausgeschlossen sei.
Ich will auch sagen, dieser Vertrag, der jetzt ausgehandelt worden ist, der dauert nur 2 Jahre. Das heißt, auch da sieht man, man ist skeptisch, vor allem was diese Beschlüsse zum Thema künstliche Intelligenz anbetrifft. Ich glaube, dass Streik ein Modus sein wird, den Hollywood häufiger zu sehen bekommt jetzt in der nächsten Zeit, als es ihm lieb ist. Aber es ist gut, dass jetzt alles wieder zurückkommt an den Moment, dass alle arbeiten können.
Der Regisseur und Schauspieler Klaus Gendrichs ist tot. Er starb, wie heute bekannt wurde, am 7. November im Alter von 93 Jahren in Berlin. Seine Karriere begann Ende der 1940er Jahre. Gendrichs arbeitete zunächst an Theatern in Ost-Berlin, Plauen und Senftenberg, wo er 1960 auch Die Sorgen und die Macht zur Aufführung von Peter Hacks inszenierte. Beim Fernsehfunk der DDR war er Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Sein Schaffen zwischen 1953 und der Jahrtausendwende umfasst mehr als 90 Film- und TV-Produktionen. Zu seinen bekanntesten in der DDR zählen Florentina 73, Aber Fati und Der Schimmelreiter. Nach dem Mauerfall führte er bei Abendserien von ARD und ZDF Regie, kehrte aber auch an das Deutsche Theater Berlin zurück.
Das Theater an der Ruhr, vor mehr als 40 Jahren von Roberto Cioli und Helmut Schäfer gegründet, hat sich in dieser Spielzeit dem Rausch verschrieben. Ein Projekt in 3 Teilen, in der künstlerische Arbeit und gesellschaftlicher Austausch ineinander greifen sollen. Im August und September ging es um die Grenzen des Ich. Inzwischen läuft der mit Ekstase überschriebene Teil 2. Heute war Uraufführung von Escaping Heldenplatz nach Thomas Bernhard. Der hatte sich 1988 in seinem letzten Stück Heldenplatz mit dem Antisemitismus der österreichischen Gesellschaft ein halbes Jahrhundert nach der Eingliederung in das nationalsozialistische Deutschland beschäftigt. Dafür hatte er schon vor der Uraufführung einen Sturm der Entrüstung geerntet, aber das Wiener Burgtheater unter Klaus Peimann blieb unter Polizeischutz standhaft. Dorothea Markus ist unsere Premierenkritikerin. Das Premierendatum an diesem 9. November ist ja auch in Mülheim sehr absichtsvoll gesetzt. Wo und wie setzt Escaping Heldenplatz an?
Zeitlich meinen, so ist das eigentlich nicht zu beantworten, denn das ist eine Mixed Reality Experience und der Kern dieses Erlebnisses ist tatsächlich, den Zuschauer durch Zeiten und Räume im wahrsten Wortsinn reisen zu lassen. Es ist eine Verzahnung von ganz vielen Zeiten und Ebenen. Das beginnt auf einer relativ klassischen Studiobühne und endet als VR-Immersion. Und zwischendurch sitzen die 7 Zuschauer, denn mehr passen tatsächlich da nicht rein, auch noch ganz direkt mit den Schauspielern selbst am Tisch und essen Wiener Kartoffelsuppe. Ehrlich gesagt etwas angstvoll, denn wir wissen, dass die von Hitlergeistern des Heldenplatzes verfolgte jüdische Professorinnenwitwe Schuster in Thomas Bernhards Stück beim Essen mit dem Kopf am Ende in die Suppe fällt. Immer wieder werden hier die Zeitebenen gewechselt zwischen 1988, zwischen der Nazizeit, zwischen dem Heute. Und ganz gut fasst das in eine Atmo, die ich mitgebracht habe, zusammen.
Hallo. Wer spricht hier? Was spricht aus mir? 9., 10., 11. November 2023. Heute vor 85 Jahren. In etwa auch um diese Uhrzeit. Mein Opa, der war bei der SA. Motorradfahrer war der, bei der SA. Ich als Enkel von Nazis mache heute hier an diesem Tag ein Stück über eine österreichische jüdische Familie, die vor den Nazis fliehen musste.
Das ist eben die junge Frau, die die Reflexionsebene darüber legt, eben auch über die Reichspogromnacht, über diese seltsamen historischen Novemberkontinuitäten der deutschen Geschichte spricht und eben die auch selbst die Premiere von Heldenplatz Thomas Bernhard, die Uraufführung fand auch im November statt, 1988. Man sieht, es überlagert sich vieles.
Produziert wurde der Abend vom Kölner KGI, dem Büro für nicht übertragbare Angelegenheiten. Können Sie uns sagen, welche Handschrift dieses Kollektiv hat?
Ja, das ist ein Performance-Kollektiv, das sich schon 2013 aus Absolventinnen der angewandten Theaterwissenschaften Gießen und dem Regiezweig der Ernst-Busch-Schule und der Hochschule der Bildenden Künste in Hamburg gebildet hat und jetzt aktuell Spitzenförderung vom Land NRW erhält. Und vor allen Dingen konzentrieren sie sich auf Recherche und auf die Interdisziplinarität. Und die VR-Installation, auf die ich gerne gleich noch zu sprechen kommen möchte, die ist wirklich auch von höchster künstlerischer Qualität. Ich bin total geflasht davon tatsächlich jetzt im Nachhinein. Was ich eben auch trotzdem sehr schön finde, ist, dass die Rechercheergebnisse dieser Gruppe immer transparent auch noch präsentiert werden. Man kann am Ende in einen Raum gehen und dann die Interviews selbst nachhören und Bücher lesen, die die Produktion selbst genutzt hat.
Jetzt erzählen Sie uns, was haben Sie mit dieser VR-Brille über Gegenwart und Vergangenheit dazugelernt oder bildhaft vor Augen geführt bekommen?
Es ist eben so, dieses Trudeln durch Raum und Zeit und dass es eben diese Kontinuitäten des Antisemitismus gibt, sind da so meisterhaft zusammengeführt. Ich habe ja schon von der Frau, der Professorinnenwitwe, erzählt, die von den Geistern der Nazi-Zeit quasi verfolgt wird. Und wir werden sozusagen in ihren Kopf mithilfe des VR geleitet. Wir stehen dann quasi auf einem einsamen Heldenplatz direkt in Wien und sind einfach diese Gattin geworden und sehen einfach, wie die Nazis auf uns zukommen. Wir sind aber ganz alleine. Teilweise ist es auch total verspielt. Wir können dann tatsächlich mit Pistolen die Nazis am Ende im Wiener Burgtheater dann auch abschießen. Und wir sehen, wie ein Kurt Waldheim mit schneidiger Uniform vor uns im Universum trudelt und haben das Gefühl, dieser ehemalige Nazi-Präsident, der Österreicher, ist direkt vor uns. Also das hat halt eine solche Verzahnung und Kontinuität, die richtig atemberaubend ist.
Wie hat das auf Sie gewirkt, so dicht dran zu sein, dass Sie nicht mehr genau wussten, wer Sie eigentlich sind?
Es ist gerade eben in heutigen Zeiten das Gefühl, dass hier, obwohl die Gruppe weit vor dem 7. Oktober mit ihren Recherchen und ihrem Thema natürlich begonnen hat, hier ein Finger auf eine Problematik gelegt wird, die eben so wie nie zuvor überhaupt hervorkommt. Also der neu erwachende Antisemitismus, auch im Kunst- und Kulturbetrieb. Es liegen auch mehrere Bücher darüber in der Rechercheinstallation, der ist einfach da und das ist einfach wirklich atemberaubend und richtig gehend gespenstisch, wie die Produktion hier das erzählt, obwohl sie es eigentlich am Anfang gar nicht erzählen wollte so stark.
Das war heute die zweite Uraufführung in Rausch 2. Sie haben sich viel auch vom ersten Teil angesehen. Erfüllt das Theater an der Ruhr seinen eigenen Auftrag, Kunst und Gesellschaft eng miteinander zu verbinden?
Man kann im Theater an der Ruhr im Moment tatsächlich erstaunliche Dinge erleben. Letzte Woche war ich auf einem Rave bis tief in die Nacht. Kurz davor hatte ich die Gelegenheit, in geradezu mystisch, quasi religiöse Ekstase zu verfallen, mit Hilfe von sufistischen, also die sanften Seiten des Islam beschreibenden Mitteln und mit Musik. Also man kann da auf sehr vielfältige Art und Weise jetzt in so eine totale Immersion geraten. Man konnte im Sommer durch den Park wandeln. Inzwischen Bäumen waren da Audioinstallationen und Videoinstallationen aufgebaut. Man konnte dort am Lagerfeuer sitzen. Und tatsächlich strömen sehr viele junge Leute auf einmal in dieses Theater, das jetzt in den letzten Jahren tatsächlich eher ältere Leute angezogen hat. Es ist, ob das jetzt natürlich jetzt gesellschaftlich so relevant ist, da zu raven die ganze Nacht, Das ist eine andere Frage. Tatsache ist aber, dass der Versuch, die Menschen an das Theater heranzuholen, auf vielfältige und sehr erfolgreiche Weise jetzt im Moment betrieben wird.
Dorothea Markus über Escaping Heldenplatz und Rausch 2 am Theater an der Ruhr.
Entschuldigung, hören Sie das Geschrei vom Heldenplatz? Hören Sie das Geschrei denn nicht? Sie können doch den Heldenplatz sehen. Sie wissen doch, was das hier ist. Sie wissen doch, wo wir sind. Warum tun Sie so, als hören Sie den Heldenplatz nicht? Ich höre das doch auch. Sie müssen doch das Geschrei hören. Hören Sie das denn nicht? Hallo?
1 Europa-Veteran ist heute Gast in Halle. 25 Tage nach den Parlamentswahlen in Polen und genau 34 Jahre nach dem Fall der Mauer reiste Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa an und Niklas Ottersbach fand noch ein Plätzchen.
Die Marktkirche ist am Abend fast bis auf die letzte Bank gefüllt. Was die Hallenser mit Lech Wałęsa verbinden, hängt ganz davon ab, wen man hier fragt. Für den 73-jährigen Klaus-Dieter Hegewald ist der Solidarność-Chef ein Blick zurück in die eigene Jugend.
Also mir ist das eigentlich so ein bisschen Erinnerung, weil der 9. November 1989, den habe ich ja nun wirklich live miterlebt. Insofern ist das für mich auch eine Erinnerung an eine fantastische Zeit. Ja. Und ihn mal persönlich zu erleben, ist dann schon für mich auch ein Erlebnis.
Einen etwas anderen Blick auf Lech Wałęsa hat der 23-jährige Toni. Er studiert Nahoststudien in Halle und hat eher zufällig mitbekommen, dass der 80-jährige Wałęsa in der Stadt ist.
Ich glaube, ich war erstmal sehr überrascht, um zu hören, dass der Gründer der Solidarność-Bewegung noch lebt. Natürlich ist das was man am Geschichtsunterricht gelernt hat in den 80er, 90er Jahren, Aufbau der Dritten Polnischen Republik etc. Von daher bin ich jetzt mal gespannt und freue mich. Es ist ja auch ein Stück weit ein Zeitzeuge, den ich noch miterleben darf.
Und dann kommt er, der Solidarność-Gründer, Friedensnobelpreisträger und ehemaliger Präsident Polens. Lech Wałęsa, weißer Schnurrbart, weißes Hemd mit Solidarność-Schriftzug und darunter ein Ukraine-Button. Der 80-Jährige wird von einer Dolmetscherin begleitet.
Los dał wam szansę zjednoczyć Europę.
Das Schicksal hat euch die Chance gegeben, Europa zu vereinigen. Und sie sollten Europa zusammenführen.
Bo demagodzy populiści podpalą nam Europę.
Sonst werden die Demagogen und Populisten Europa in Flammen setzen.
Er wiederholt es mehrfach. Wałęsa fordert Deutschland zu einer stärkeren Führungsrolle in Europa auf. Eigentlich sollte es hier auch um das Zukunftszentrum in Halle gehen. Schließlich soll es ähnlich wie in Danzig das Solidarność-Zentrum eine Begegnungs-, Kunst- und Forschungsstätte werden. Doch tatsächlich keine Frage zum geplanten 200-Millionen-Bau mit dem sperrigen Namen Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Stattdessen interessieren sich die Hallenser eher für den Schutz der Demokratie.
Ja, für mich ist besonders interessant, welche konkreten Strategien oder Maßnahmen wir denn durchführen können, auch als Zivilgesellschaft, um uns also gegen Populismus stark zu machen. Also was Sie da empfehlen können aus Ihrer Lebenserfahrung, konkrete Strategien und Maßnahmen. Danke.
Der frühere Werftelektriker Wałęsa antwortet mit einer Formel. Er habe sich immer gefragt, wie kann man Demokratie messen? Eine gute Demokratie sollte aus 3 Segmenten bestehen, a 30%.
10% na rozkosz.
Und 10% für den Ausbau.
W demokracji pierwsze 30% to konstytucje i prawa wszelkie.
Die ersten 30% ist das Grundgesetz und alle Rechte. Das nächste 30% wäre, ob die Leute das dann übernehmen und sich gemäß diesen Regeln organisieren.
I trzeci 30% to jest grubość książeczki Czechowej, a więc bogactwo społeczeństwa.
Und das dritte 30% ist die Dicke des Portemonnaies, ob die Mittel dafür existieren.
Nach dieser Formel bewertet Lech Wałęsa die aktuelle polnische Republik. Bei der letzten Parlamentswahl konnte sich dort ein proeuropäisches Bündnis um Donald Tusk gegen die nationalkonservative PiS-Partei durchsetzen. Doch Präsident Duda zögert einen Machtwechsel hinaus. Lech Wałęsa geht nach seiner Elektrikerformel vor. Teil 1, bei der Verfassung und dem Rechtssystem sei er zwar noch ganz optimistisch, aber schon beim zweiten Teil der Frage, wie die Polen das umsetzen, da sehe es schon schlechter aus.
Also kann ich das beurteilen, dass wir in Polen weniger als 50% der Demokratie haben.
Es ist der Abend der Formeln. Halles Bürgermeister Egbert Geier kommt dann doch noch aufs Zukunftszentrum zu sprechen, von dem die meisten Hallenser immer noch nicht wissen, was dort genau passieren soll.
Dass also das Zukunftszentrum 40% Dialog haben wird, 30% Kultur und 30% Forschung.
Genauer wird's nicht. Zurück zu Wałęsa, der zum Schluss noch einmal die Deutschen ausdrücklich zu einer Führungsrolle in Europa auffordert.
Wir haben so eine wunderbare Situation jetzt. Wir haben jetzt die alte Ordnung zerschlagen. Wir haben Deutschland wieder vereint. Und wir haben jetzt eine Chance für die europäische Einheit. Das soll aber jemand tun. Die Generation, das Schicksal hat euch gewählt.
Und dann ein paar Fotos, ein Geschenkkorb mit Hallorenkugeln. Danach verlässt Wałęsa die Marktkirche. Ein Revolutionär, ohne den die friedliche Revolution nicht denkbar wäre. Sein Job sei erledigt. Jetzt, sagt der 80-Jährige, müssten andere ran, um die Demokratie zu bewahren.
Lech Wałęsa in Halle am 9. November 2023. Hans von Trotha hat sich über die frischen Zeitungsfeuilletons hergemacht und seine Kulturpresseschau nicht auf Sand gebaut.
Was wird aus unseren Städten? Die Frage geht gerade vor allem an Investoren, insbesondere an den österreichischen Großinvestor René Benko. In einem Land, das in das Scheitern der anderen verliebt ist, darf René Benko nicht darauf hoffen, dass sein Niedergang mit Bedauern verfolgt würde, schreibt Matthias Alexander in der FAZ. Stattdessen sei ihm, der in den vergangenen Jahren zum großen und prominenten Akteur auch auf dem deutschen Markt geworden und nun ins Straucheln geraten ist, die allgemeine Häme sicher. Worüber aber schnell vergessen werde, was da auf dem Spiel steht. Kaufhäuser mit Magnetfunktion für die Zentren vieler Groß- und Mittelstädte werden schließen, begonnene Bauprojekte an prominentesten Orten auf Jahre stillstehen. Benko wird bittere Leerstellen hinterlassen. Matthias Alexander betont, dass Benko keinerlei Mitleid verdient, weist aber auch auf einen für die betroffenen Städte nicht unbedeutenden Aspekt hin. Benko hat, und damit ist er unter Investoren eine seltene Ausnahme, einen Sinn für gute Architektur. Sein Geschmack ist dabei konservativ, aber nur selten retro. Hausarchitekt wurde David Chipperfield. Gute Architektur kann Städte retten, keine Frage. Der Tagesspiegel widmet dem Berliner Kino International zum 60. Geburtstag seinen Feuilletonaufmacher ohne Frage gute Architektur, allerdings schwer renovierungsbedürftig. Und, oje, eine isolierende Zwischendecke ist der Statik wegen nicht möglich, auch die Verglasung der Fassade mit energetisch sinnvollen Doppelscheiben muss entfallen, zu schwer für das den Sockel im Eingangsbereich mit kühnem Schwung überragende Obergeschoss. Da kommt Dankwart Guratsch ins Spiel. In der Welt, fragt der Architekturkritiker, ist die propagierte Bauwende realistisch? Ist sie überhaupt klimafreundlich? Neue Zahlen, behauptet er, wecken Zweifel. Architekten fordern eine radikale Umkehr. Denn Deutschland baue zu teuer und zu kompliziert. Vom 99 Millionen Tonnen Irrweg, spricht Guratsch und beruft sich auf den Architekten Florian Nagler, der auf eine Baurevolution setzt, die auf Einfachheit, Sortenreinheit, Klimagerechtigkeit, Solidität, Kosteneinsparung, Wohnzufriedenheit setzt. Alles Tugenden, die, so Guratsch, schon der römische Architekt Vitruv vor 2000 Jahren empfohlen habe. Naglers These lautet schlicht, es könnte alles so viel einfacher sein, wenn wir wieder einfacher bauten. Und da setzt Guratsch an und eins drauf, nämlich den Ausruf, die ganze Wahrheit über verfehlte Strategien, falsche Versprechen, unrealistische Zeithorizonte und Pfusch am Bau muss endlich auf den Tisch, so wahr es ein Bundesbauministerium gibt. Das Haus rückt als Herausforderung und Metapher in den Mittelpunkt, auch bei Björn Höcke. In seiner letzten Rede in Erfurt, davon berichtet der Theaterintendant Steffen Mensching in der FAZ, kaprizierte er sich auf eine Metapher. das Haus Deutschland. Dieses Gebäude befinde sich, trotz guter Substanz, gebildet und gepflegt von Generationen, in katastrophalem Zustand. Es sei herabgewirtschaftet worden vom Kartell der Altparteien und von der Regierung, die ihren Hausmeisterjob missbrauche, indem sie jedem den Schlüssel aushändigt, sodass jeder in dieses Haus eindringen kann. Höcke ist nicht Hitler, stellt Steffen Mensching fest, hat aber einiges von ihm gelernt. Zum Beispiel, wo und wann man verbal draufhauen und wann und wo man in Andeutungen sprechen soll. Und die Menschen verlangen aktuell Perspektiven, Stabilität, Kontinuität. Mit bloßer Negativität kann man in Krisenzeiten keine Mehrheiten gewinnen. Aber zum Schluss noch einmal zurück zu den Städten. Gesetzt den Fall, sie bestehen architektonisch, politisch, ästhetisch und ökologisch, dann sollten sie auch irgendwie funktionieren. Und auch da war früher alles besser. Nehmen Sie die punktgenaue Zustellung von Sendungen. Wer hat da keine Geschichte zu erzählen? Im Tagesspiegel steuert Andreas Konrad eine aus einer vorbildlichen sozialistischen Stadt bei, in diesem Fall aus der Hauptstadt der DDR. Auf dem Weg zum ZK der SED ließ der Architekt des Kinos International seine Aktentasche in der S-Bahn liegen. Und als er beim ZK ankam, war die Aktentasche schon da. Wenn das nicht effizient ist.
Die Kulturpresseschau von und mit Hans von Trotha. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.